ARD Sounds.
Es ist ein Donnerstagabend im September 2017. Sebastian Pöhler ist Jäger. Er jagt gerade auf dem Gelände in Spiesen-Elversberg im Saarland, das ein Bekannter von ihm gepachtet hat. Auch ein Jäger. Es ist ein ruhiger Abend, ungefähr so gegen 22:30. Sebastian Pöhler sitzt da auf einem Hochsitz. Um ihn rum sind Felder, ein paar Bäume. Und er wartet drauf, dass ein Reh oder ein Wildschwein oder ein Dammhirsch auftaucht, um das dann zu schießen. So zumindest stellen wir uns das vor. Sebastian Pöhler, der heißt in Wirklichkeit anders. Wir haben den Mann, den wir hier Sebastian Pöhler nennen, gefragt, ob er mit uns sprechen möchte, aber er hat abgelehnt. Uns liegen aber Gerichtsakten vor, in denen steht, was an diesem Abend passiert sein soll. Auch wenn wir dazu sagen müssen, dass es in diesem Vorfall nie zu einem Gerichtsurteil gekommen ist. Aber zurück zu der Geschichte. Also, Sebastian Pöhler sitzt an, wie das in Jägersprache heißt, und dann hört er einen Schuss. Er wundert sich, weil er kennt ja den Pächter hier und hat mit dem gesprochen. Und deshalb weiß er auch von keinem anderen Jäger, der hier heute Abend unterwegs sein soll. Die Schüsse hat er hinter sich gehört. Also dreht er sich um und sieht einen weißen Wagen auf einem Feldweg. Die Lichter am Wagen gehen an und dann fährt der Wagen los. Sebastian Pöhler klettert vom Hochsitz und geht auf den Feldweg. Das Fahrzeug kommt ihm also jetzt entgegen. Pöhler steht jetzt auf der Mitte dieses Weges und er hält die Handfläche in Richtung des Autos, das in seine Richtung fährt. Also so wie so ein Stoppzeichen. Er will das Auto offenbar anhalten. Aber der Fahrer, der da im Auto sitzt, der hält nicht an. So zumindest heißt es im Ermittlungsverfahren. Der Fahrer fährt einfach weiter. Und zwar so, als denke er gar nicht daran, anzuhalten. Und das merkt jetzt auch Sebastian Pöhler, der immer noch mitten auf dem Weg steht. Noch. Denn jetzt springt er zur Seite. Und so steht es auch in den Akten. Er muss zur Seite springen. Denn sonst hätte der Fahrer ihn umgefahren. Sebastian Pöhler hat den Fahrer erkannt. Er kennt ihn aus seiner Nachbarschaft. Es ist Andreas S. Kurz danach findet der Pächter des Grundstücks, also der, der Sebastian Pöhler erlaubt hat, hier zu jagen, ein totes Reh, getötet durch einen Kopfschuss. Und das hat nicht Sebastian Pöhler geschossen. Irgendjemand hat hier gewildert. Und der Pächter, der hat eine Vermutung, wer das war. Er glaubt, es war der Mann, der beinahe Sebastian Pöhler umgefahren hat.
Nach tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizeibeamte in Rheinland-Pfalz sind am Abend zwei Tatverdächtige festgenommen worden.
Dass ich da jemand umbringe, das will mir heute noch nicht in den Kopf raus. Was sind das für Leute?
Dass da so eine Betroffenheit und so eine Fassungslosigkeit geherrscht hat, das war schon, also das habe ich so noch nie erlebt.
Komm schnell, sie schießen, komm schnell!
Das ist im Fall Kusel, die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD. Wir sind eure Hosts.
Ich bin Nadine Thielen.
Und ich bin Lukas Baumann.
Das ist Folge 4. Andreas S.
Als wir zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört haben, die du gerade erzählt hast, ich weiß nicht, ob du das auch noch weißt, ich fand das einfach so krass, ne?
Ja. Ja. Wir mussten richtig schlucken. Und ich glaube auch deshalb, weil uns hier jetzt echt richtig klar geworden ist, Andreas S. hat mehr als nur eine Vorgeschichte. Der ist wirklich immer wieder aufgefallen.
Ja, trotzdem müssen wir hier ganz klar festhalten, es hat in diesem Fall ja nie ein Gerichtsurteil gegeben, hast du gerade schon angedeutet. Es ist so, wegen der Geschichte rund um Sebastian Pöhler musste sich Andreas S. 2022 unter anderem wegen Wilderei und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten. Zu diesem Zeitpunkt lief aber auch noch der Prozess zum zweifachen Polizistenmord, und zwar vor dem Landgericht Kaiserslautern. Diese beiden Prozesse wurden also parallel verhandelt und der Prozess um den Polizistenmord, der ist am 30. November 2022 zu Ende gegangen. Andreas S. wurde für den Mord an zwei Polizisten zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit besonderer Schwere der Schuld verurteilt. Der Prozess rund um Sebastian Pöhler war dann noch nicht abgeschlossen. Und weil die Verurteilung im Fall des Polizistenmordes so hoch war, also ein höheres Urteil als lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld, gibt es hier bei uns in Deutschland ja gar nicht, war klar, man würde keine weitere Strafe verhängen. Das ist übrigens immer so und nicht ungewöhnlich, ne? Also in ähnlichen Fällen eigentlich auch wird das immer so gehandhabt. Man hat das Verfahren rund um Sebastian Pöhler genau deshalb ohne Urteil eingestellt. Und deshalb müssen wir an dieser Stelle auch festhalten, es gilt die Unschuldsvermutung, ganz klar. Und ob im September 2017, als Sebastian Pöhler da Schüsse gehört haben will, im Auto tatsächlich Andreas S. gesessen hat oder nicht, das hat am Ende nie ein Gericht bestätigt.
Was wir aber wissen ist, dass auch die Geschichte rund um Sebastian Pöhler schon damals, also lange vor dem Polizistenmord, Kreise gezogen hat. Und vielen musste man nicht mal erklären, wer dieser Andreas S. ist. Denn Andreas S., den kannte man einfach. Der hat es darauf angelegt, dass man weiß, wer er ist.
Hi Lukas, ich bin schon ausgestiegen. Sag mal die Hausnummer, wo du bist ungefähr, in welcher Richtung?
Direkt ganz am Anfang von dieser Straße. Aber warte, dann steige ich eben aus. Ich stehe direkt hinter der Hecke. Man sieht mich dann nicht, wenn du in der Straße bist.
Ja, okay.
Das war ein trockener und so richtig kalter Herbstmorgen im November. Ja, da haben wir uns in Saarbrücken getroffen, weil endlich ein Jäger zugesagt hat, mit uns vor Mikrofon zu sprechen. Und zwar Manfred Spikovic. Und als wir dann endlich beide geparkt hatten, ging das Suchen mal wieder los.
Ah, ja, genau. Gut. Prima.
Spikosmetik, siehst du?
Ach, ja.
Das ist das, was ich mal gefunden hatte.
Das hattest du schon mal gefunden?
Ja, ich hatte doch mal irgendwas mit Kosmetik gefunden.
Du weißt doch, mein Herr, was ein Sieb. Aber hier wahrscheinlich, ne?
Dad.
Gut. Eine Metalltreppe.
Ja, und auch die Haustür mussten wir erstmal suchen. Wir haben dann sicherheitshalber nochmal angerufen.
Hallo, Herr Spikovic, Nadine Thielen und Lukas Baumann hier. Wir stehen ja gerade auf so einer Metalltreppe vor einer Tür, aber ich glaube, wir sind ja falsch, oder?
Nee, das ist genau richtig.
Ah, okay, gut, dann wären wir jetzt da.
So, dann bin ich auch da.
Ah, hallo.
Hallo,
Herr Spikovic.
Grüß Sie.
Manfred Spikovic ist ziemlich groß, hat längeres dunkelbraunes Haar, bisschen lockig und so schön nach hinten gekämmt. Er hatte ein Hemd an, eine Brille auch. Und ich würde sagen, er war so der Typ lässiger Geschäftsmann. Ne?
Ja, genau, den Eindruck hatte ich auch. Wir waren dann auch in so einer Art riesiger Büroküche an einem großen Tisch und haben erstmal einen Kaffee bekommen.
Okay. Kaffee. Ich würde einen nehmen.
Ich auch gerne. Ja. Keine Umstände macht.
Manfred Spikovic kommt ursprünglich aus Österreich. Im Saarland ist er wegen der Liebe gelandet. Und hier hat er auch erst den Jagdschein gemacht. Das ist jetzt so gut 10 Jahre her.
Tatsächlich auch deswegen, weil mein Sohn da auf die Welt kam. Und ich dachte mir, weil ich jetzt, also mein Großvater noch eine Landwirtschaft hatte, wo es auch Hausschlachtungen gab. Das hat mir zwar damals auch nicht sehr gut gefallen, aber immerhin wusste ich halt, wo Fleisch herkommt, wie Fleisch erzeugt wird. Und da dachte ich mir, ich muss ihm einfach auch die Möglichkeit geben, dass er das zumindest sieht, wie man das macht. Und natürlich gab es auch Assoziationen und den Zug in die Natur. Deswegen habe ich dann auch die Prüfung hier gemacht, die mit Verlaub auch ganz schön anstrengend ist. Das ist also keine triviale Prüfung, die man so denkt, das macht man einfach in einem Tag, sondern muss man sich ganz schön vorbereiten.
Hat er gemacht und bestanden. Seitdem ist er Jäger. Aber Manfred Spikovic ist nicht irgendein Jäger. Er hat lange Zeit den Pirschbezirk, also ein bestimmtes Gebiet im Wald, zum Jagen gepachtet, der direkt neben dem von Andreas S. gelegen hat.
Das war ein Bekannter, aber gekannt habe ich ihn sicher nicht.
Ja.
Wie gesagt, einmal kann man erinnern, habe ich ihn im Revier auch getroffen. Da bin ich gerade hin, er ist gerade weg und er hatte ein Schwein geschossen. Das hat er quasi am Auto gibt es eine Anhängekupplung, da wird hinten so ein Gitter dran gemacht und dann kann man halt das Wildbrett da drauflegen. Und da habe ich ihn da gesehen, sage, hast du hat ja Glück gehabt, ja klar, kurzes Gespräch und das war es dann auch schon wieder. Also wirklich war nichts Ungewöhnliches oder nichts, wo ich sage, das hätte jetzt, da würde ich jetzt mal die Stirn runzeln, ja.
Und dann ist er ihm nochmal begegnet, als Spekovic eines seiner ersten Tiere geschossen hat und dann zerlegen wollte, da hat er sich das erstmal zeigen lassen, wie das überhaupt richtig geht. Und zwar von Andreas S.
Ich hatte dann auch mein erstes Reh, also mein Rehbock geschossen und da hat er mir auch geholfen, weil ich damals noch nicht so richtig genau wusste, wie ich denn, oder was du wann, wie, wo tun musst. Und da habe ich ihn angerufen und er hat gesagt, na dann bring ihn vorbei, dann mache ich das.
Erzählen Sie mal, wie war diese Begegnung, als Sie dann da bei ihm waren?
Ah ja, das war so der Lehrer zum Schüler. Damals war ich noch Jungjäger, er war halt schon länger da. Ich hatte das auch damals nicht so richtig gut versorgt, mein Wild. Und das hat er mir dann halt auch unter die Nase gerieben. Ich habe gesagt, schon mal, ja, das kannst du jetzt alles wegschneiden, weil das ist jetzt kaputt und dann musst du Folgendes tun. Mehr wegschneiden, ist das und jenes tun.
Sie lassen ja schon so ein bisschen rauskristallisieren, der hatte so ein bisschen Belehrungsdrang, ne? Oder?
Wie würden Sie? Das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, sondern das macht jeder, der schon länger jagt, das wird Ihnen jeder sagen. Ne? Und ich finde es auch in Ordnung, dass man das gesagt bekommt, sonst würden Sie es nie lernen.
Ja. Ich fand es ja gut, dass Manfred Spekovic da so ehrlich zu uns war. Also ich meine, er hätte auch sagen können, ich habe es gleich gewusst, mit dem stimmte was nicht oder so.
Ne? Ja, sowas in die Richtung haben wir ja auch schon von anderen gehört. Ne? Und wahrscheinlich ist auch irgendwie beides wahr. Eine ganze Menge Leute haben Andreas S. sicher keinen Mord zugetraut, aber das heißt ja auch nicht, dass alle ihn mochten.
Mögen nicht, aber viele kannten ihn. Und Andreas S. hat es ja offenbar auch drauf angelegt. Also Manfred Spekovic hat uns erzählt vom allerersten Mal, als er Andreas S. begegnet ist, das war auf einer Treibjagd oder Drückjagd, sagen einige auch.
Also ich kann mich deswegen nur an ihn erinnern, weil er da so einen ganz langen grünen Mantel anhatte und eine Fellmütze mit so einem, also einem Fuchsschwanz. Ja.
Warst du mal bei so einer Drückjagd mit dabei?
Nee, du?
Nee, ich auch nicht, aber ich habe nachgeschaut, wie das da abläuft. Man unterscheidet da zwischen Drück- und Treibjagden. Der Überbegriff ist Bewegungsjagd. Und bei der sind immer mehrere Jäger zusammen mit Hunden beteiligt. Die gehen dann durch, weiß ich nicht, zum Beispiel einen Wald und treiben bzw. drücken die Tiere in Bewegung. Also die sorgen dafür, dass die Tiere sich zeigen, aus ihren Verstecken kommen, um sie dann zu schießen. Vielleicht habt ihr das auch irgendwie mal gesehen, dass dann auch mal so ein Schild an der Straße steht, falls die aufgescheuchten Tiere da über die Straße rennen. Da kann ja leichter dann ein Wildunfall mit einem Auto passieren. Oder manchmal sind auch ganze Abschnitte im Wald gesperrt, damit da keine Menschen, die da unterwegs sind, in Gefahr kommen. Die Jäger machen das zum Beispiel, wenn es viele Wildschweine in der Gegend gibt. Sie sagen, so bekommen sie die Wildschweinpopulation dann wieder besser in den Griff. Tierschützer sehen das aber ein bisschen anders. Gerade an diesen Bewegungsjagden gibt es riesige Kritik, weil das purer Stress für die Tiere sein soll. Die Tierschutzorganisation PETA zum Beispiel spricht von unermesslichem Tierleid. Und darum soll es ja gerade beim Jagen eigentlich nicht gehen.
Ja, und weil ich ja, wie gesagt, auch noch nie auf so einer Treibjagd war, bei dem dabei war, was du da gerade beschreibst, konnte ich mit der Info, dass Andreas S. da jetzt so speziell rumgelaufen ist, ehrlich gesagt erstmal gar nicht so viel anfangen. Ich meine, es hätte ja sein können, dass man das einfach so macht, da mit Fellmütze auftreten.
Ja, machen andere aber eher nicht.
Ich würde jetzt niemanden kennen, der sowas freiwillig aufsetzt, aber er hat das gemacht.
Andreas S. hat sich bei dieser Jagd um das Wildfleisch gekümmert. Das heißt, dass er alles Wild, das da geschossen wurde, aufgekauft hat, verarbeitet und weiterverkauft hat.
Er hat ja auch noch so süße Brötchen verteilt an alle Jäger.
Ja, mit süße Brötchen, meint Spekovic übrigens, sowas wie Teilchen.
Ja, falls ihr, weiß ich nicht, wie ich aus Nordrhein-Westfalen komme, da sagt man ja auch gerne Stütchen dazu, ne?
Ja, im Saarland sagt man eigentlich ganz genau auch Kaffeestickscher.
Schön.
So oder so, aber was man wissen muss, woher kommt es alles? Warum bringt er da diese süßen Teilchen mit? Andreas S. ist Bäckermeister von Beruf und er hatte damals, zumindest von außen gesehen, ziemlich Erfolg damit. Zu seiner Bäckerei haben mehrere Filialen gehört. Übrigens ein Familienunternehmen, das er schon in der 5. Generation betrieben hat. Und das Fleisch, das er jetzt bei der Jagd aufgekauft hat, das hat er auch weiterverkauft, weil er war nebenbei auch noch als Wildhändler eingetragen. Wie haben Sie denn wahrgenommen? War der, wenn er auch da Teilchen mitgebracht hat oder so, war der auch jemand, der Menschen einnehmen konnte oder ist das jetzt auch schon wieder zu viel?
Ich hätte es jetzt so interpretiert, er hat ein Unternehmen, wo er halt auch anbietet, wie zu zerlegen. Also würde ich natürlich auch in diesem Zusammenhang, wenn ich denn bei seiner Jagd bin, wo viele zusammenkommen, die auch anlocken und sagen, schaut mal, ja, ich hatte auch dann Visitenkarten mit, ne, die er dann auch verteilen kann. Das war, also würde ich jetzt sagen, als Geschäftsmann, das ist durchaus nachvollziehbar.
War das Ganze, dieses Auftreten, ein Werbegig quasi für ihn?
Hätte ich denn so gesehen, das kann ich ja nicht beurteilen. Vielleicht war es ja auch tatsächlich sein Naturell, ne, dass er halt einfach so ist, wie man jetzt im Nachhinein, wie Sie sagen, man kennt ja jetzt die Geschichte, dann sieht man das aber in einem anderen Licht. Aber damals, muss ich jetzt sagen, hätte ich jetzt nichts Böses gedacht.
Andreas S. ist also einfach aufgefallen. So kann man das festhalten. Durch sein Auftreten, dadurch, dass er da Gebäck verteilt hat. Und auch durch die Art, wie er gejagt hat. Erinnert ihr euch an die Geschichte vom Anfang dieser Folge? Die mit Sebastian Pöhler. Da wurde ja später ein totes Reh gefunden. Getötet durch einen Kopfschuss. Und Andreas S. war dafür bekannt, dass er die Tiere mit einem Kopfschuss getötet hat.
Kopfschüsse. Die sind bei der Jägerschaft überhaupt nicht gut angesehen. Das Problem ist, es ist nicht leicht, ein Tier direkt in den Kopf zu treffen. Der Kopf ist im Vergleich zum Rest des Körpers ein ziemlich kleines Ziel. Und wenn das Tier während des Schusses den Kopf zur Seite dreht und man daneben trifft, dann kann es sein, dass man den Tieren zum Beispiel den Kiefer wegschießt. Sie haben riesige Schmerzen und manche verenden elendig daran. Ja, es klingt brutal und ehrlich gesagt, das ist es auch. Die meisten Jäger schießen deshalb auf das sogenannte Blatt. Das ist der Bereich, wo das Herz und die Lunge sitzen. Beim Reh zum Beispiel ist das knapp hinter dem Schultergelenk. Andreas S. hat fast immer auf den Kopf geschossen, weil der Rest vom Körper war damit nicht getroffen und er hatte dann einfach mehr unverletztes Fleisch, das er verarbeiten und verkaufen konnte. Das eine ist dieser pragmatische, wirtschaftliche Aspekt. Das andere ist, dass Andreas S. offenbar auch sehr stolz war auf seine umstrittenen Kopfschüsse. Im Prozess um den Polizistenmord hat er damals gesagt, seine Trefferquote bei Kopfschüssen liege bei 99,8%.
Ganz viele Jäger im Saarland wussten, dass dieser Andreas S. mit Kopfschuss jagt. Man muss dazu sagen, Andreas S. war offenbar ein sehr guter Schütze. Das haben uns eine Menge Leute erzählt. Ehrlich gesagt hatte ich das Gefühl, dass da bei einigen auch so ein bisschen Ehrfurcht durchgeklungen ist. Und trotzdem, was die Kopfschüsse angeht, das fanden die, mit denen wir gesprochen haben, überhaupt nicht gut.
Lass uns nochmal zurückkommen zu Manfred Spikovic. Es gibt da was, das haben wir euch noch nicht über Spikovic erzählt. Er ist nicht nur der Jäger, der den Pirschbezirk neben Andreas S. gepachtet hatte. Mittlerweile ist er auch der Jäger, der zusätzlich auch genau den Pirschbezirk pachtet, der vorher Andreas S. Pirschbezirk war. Also er hat jetzt beide. Andreas S. hat die Pacht da verloren, weil er sich, mal wieder muss man sagen, nicht an die Regeln gehalten hat. Und zwar schon 2 Jahre vor dem Polizistenmord.
Wir haben ja eben schon erzählt, dass Andreas S. gelernter Bäckermeister ist und dass er lange Zeit eben ein Bäckereiunternehmen mit mehreren Filialen hatte. Und wer schon mal in so einer Bäckerei gearbeitet hat, so wie ich übrigens, neben dem Studium.
Boah, das hätte ich nicht machen dürfen, dann wäre ich noch dicker.
Och, das ging schon. Naja, also neben dem Studium habe ich da also gearbeitet und da weiß ich noch, du durftest gar nicht alles essen, was übrig geblieben ist. Nein, sondern die Reste, die wurden am Ende des Tages, zumindest in der Bäckerei, in der ich gearbeitet habe, weiterverkauft als Schweinefutter.
Ach, krass.
Andreas S. hat das offenbar in Fällen, von denen wir gehört haben, aber anders gemacht.
Der Pirschbezirk von Andreas S. damals, also der, den mittlerweile Manfred Spikovic pachtet, der liegt mitten im Wald. Und da soll Andreas S. Kuchen, Brot, Brötchen und Teilchen einfach abgeladen haben. Mutmaßlich. Ob er es am Ende wirklich war, wissen wir nicht endgültig. Die Tiere im Wald finden diese Backwaren, die teilweise so ein bisschen lieblos mit Erde bedeckt gewesen sein sollen, und fressen davon. Und so Tiere anzulocken, das ist tatsächlich verboten. Jemand entdeckt das und meldet es dem Saarforst. Der Saarforst ist ein Landesbetrieb, der für den saarländischen Wald zuständig ist. Es gibt eine Ermahnung. Kurz danach passiert das Gleiche nochmal und dann ist Schluss. Der Landesbetrieb Saarforst kündigt den Pachtvertrag mit Andreas S. Und auch wenn es Andreas S. wahrscheinlich nicht besonders gefällt, er akzeptiert das.
Wir haben ja jetzt schon einige Geschichten in diesem Podcast erzählt über Andreas S. Und es kommen übrigens auch noch ein paar mehr. Aber wir haben jedenfalls schon einige erzählt. Und da hätten wir auch gerne von Andreas S. selbst gewusst, was er dazu sagt.
Und genau deshalb haben wir ihn auch einfach für ein Interview angefragt. Erstmal hat das auch ganz gut ausgesehen, dass es klappen würde.
Und dann ist das hier passiert.
Ich werde nicht gefragt. Ich bin das unangenehme Wahre. Das ist wie ein Dokumentarfilm über Elvis Presley zu drehen, aber nur die Bassisten zu befragen, weil Elvis' Manager damals eben einen schlechten Tag hatte. Ach, was ist das arm. Armer ist er.
Nein, das hier ist nicht Andreas S., sondern sein Rechtsanwalt. Ihr habt gerade in unserem Podcast einen Originalton von einem anderen Podcast gehört. Welcher das ist, erzählen wir euch gleich. Und ja, uns hat das tatsächlich auch erstmal überrascht.
Ja, das trifft ziemlich gut. Aber wir müssen ein bisschen vorgreifen, Lukas. Unsere Recherche für diesen Podcast, die hat ja mehrere Monate gedauert. Und uns war von Anfang an klar, dass wir Andreas S. auch selbst anfragen werden. Und zwar über den Rechtsanwalt, der ihn im Mordprozess verteidigt hat. Und diesen Anwalt, den haben wir auch schon ganz am Anfang unserer Recherche gefunden, aber nur über Facebook, weil er mittlerweile nicht mehr als Anwalt arbeitet. Und auf unsere Nachricht kam damals keine Antwort zurück.
Also haben wir weiter recherchiert und recherchiert und recherchiert und dann haben wir rausgekriegt, in welchem Gefängnis Andreas S. sitzt und haben einfach mal die Gefängnisleitung angeschrieben und sie gebeten, es irgendwie zu ermöglichen, dass wir mit ihm ein Interview führen können. Die Gefängnisleitung auf jeden Fall hat sich dann gemeldet und gesagt, Andreas S. möchte, dass wir erstmal mit seinem Anwalt sprechen. Ein anderer Anwalt als den wir damals angeschrieben hatten. Mittlerweile hatten wir schon mitbekommen, dass er von einem Team aus zwei Anwälten vertreten worden war. Wir hatten also jetzt den Kontakt zu Anwalt 2. Und dann haben wir erstmal eine Woche lang nichts in Sachen Anfrage an Andreas S. gemacht, weil wir einfach andere dringende Aufgaben auf dem Tisch hatten. Wir wussten nicht, dass Anwalt 2, Lars Notzer heißt er, auf unsere Anfrage wartet. Das haben wir erst mitbekommen, als wir durch Zufall diesen Podcast entdeckt haben, den er damals zusammen mit seinem Kollegen während des Prozesses rund um den Polizistenmord aufgenommen hat. Der heißt Better Call Notzer, Strafverteidigung und das echte Leben. Und da hat es jetzt auf einmal eine neue Folge gegeben mit folgendem Titel. Das Schweigen der Lämmer, pardon, des Anwalts, eine Kusel-Satire. Und ja, die hatte mit uns und unserer Anfrage zu tun.
Ich stelle mir daher bildlich vor, wie in der Redaktionskonferenz jemand leise fragt, sollen wir nicht vielleicht doch? Und der Chef dann hustet und sagt, nein, nein, der Notzer, um Gottes Willen. Lieber fragen wir den Nachbarn des Schwagers vom ehemaligen Kollegen, das ist viel besser, aber bloß nicht den Notzer.
Wir müssen dazu sagen, so eine Redaktionskonferenz hat's nie gegeben. Wie gesagt, wir hatten sowieso vor, uns zu melden. Diese Anfrage, die ist einfach nur eine Woche liegen geblieben, weil anderes einfach gerade dringender war.
Genau, und dann haben wir ihn ja auch angefragt, das hatten wir sowieso vor. Aber leider wird's ab jetzt da ziemlich unspektakulär. Nach so ein paar vergeblichen Versuchen, Lars Notzer ans Telefon zu bekommen, wir haben auch öfter mit der Sekretärin telefoniert, ein paar E-Mails gingen da hin und her. Am Ende ist es dann aber nur darum gegangen, dass wir Auslagen für Andreas S., der ja im Gefängnis sitzt, und für den Anwalt, der dabei sein sollte, hätten zahlen sollen. Und da müssen wir klipp und klar sagen, machen wir nicht.
Nö.
Du bist bereit?
Ja.
Ja. Hallo Herr Witt, super, jetzt hat's geklappt.
Hallo Perfekt. Herr Witt, wir hatten ein paar technische Probleme, aber jetzt haben wir es gelöst.
Das ist ja das Entscheidende, dass ich es gelöst habe.
Ja. Genau.
Man musste tatsächlich noch eine Null mehr dran setzen und dann hat's geklappt.
049, ne, wahrscheinlich.
Ja, ganz genau.
Genau, und das Studio ist dann halt die drei Nullen dran, ja.
Wenn wir da hören, das ist Michael Witt, ein Jäger aus dem Saarland, der in den Wintermonaten seit ein paar Jahren immer wieder nach Spanien flüchtet.
Michael Witt ist so ein Jäger, von dem wurde uns gesagt, er kennt alle Jäger im Saarland. Und deshalb wollten wir von ihm natürlich auch wissen, ob er Andreas S. kennt. Und ja, er kennt ihn.
Hauptsächlich auf Jacken von Saarforst. Die machen ja jedes Jahr so 5, 6, 7, 8 Treibjachten, bei denen ich früher bei vielen dabei war. Nicht bei allen, aber bei einigen. Und da ist dieser Herr immer öfters aufgetreten als ein sehr freundlicher, zuvorkommender und ich glaube dann im Endeffekt auch Aufkäufer der Strecke. Also ich glaube, der hat mit Saarforst relativ eng zusammengearbeitet, weil er dann immer am Ende des Tages das Wild, das dort auf der Strecke lag, aufgekauft hat.
Wie Andreas Ester aufgetreten ist, haben wir euch ja schon erzählt. Und dass er die Strecke, also das Wildfleisch, das bei diesen Jagden geschossen wurde, aufgekauft hat, das haben wir euch auch gesagt. Und da taucht auch wieder dieser Saarforst auf, der Landesbetrieb, der für den saarländischen Wald zuständig ist. Dieser Saarforst ist es, der diese Treibjagden organisiert und der eben dann auch Andreas S. beauftragt hat, sich um das dort geschossene Fleisch zu kümmern. Es gab also offenbar jahrelang ein sehr gutes Verhältnis zwischen Saarforst und Andreas S. Dieser Saarforst ist es dann aber auch, der 2020 den Vertrag über den Pirschbezirk von Andreas S. kündigt.
Wir haben beim Landesbetrieb Saarforst nachgefragt. Andreas S. hat sich zum letzten Mal um die Strecke gekümmert im Jahr 2018. Seinen Pirschbezirk hat er erst danach verloren, 2 Jahre später. Zurück zu Michael Witt.
Wie war denn Ihre Beziehung zu ihm? War das eine Freundschaft? War das eine Bekanntschaft?
Überhaupt nichts. Gar nicht. Ich habe den nur so wahrgenommen, dass er einer der Jäger war. Ich habe mich von dem ferngehalten, weil mir so aufdringliche Leute nicht gefallen, die sich dann so in den Vordergrund spielen. Das mag ich nicht. Aber ob das so war und ob die Jäger darüber gesprochen haben, kann ich nichts dazu sagen. Weiß ich nicht mehr.
Okay, also Michael Witt, der Jäger, der alle Jäger im Saarland kennt, der kannte auch Andreas S., aber offenbar nicht wirklich gut. Erst sind wir ein bisschen enttäuscht gewesen, dass wir halt jetzt nicht mehr erfahren. Und dann stellen wir diese Frage, welche Erinnerungen er an diese Zeit kurz nach dem Polizistenmord hat.
Können Sie sich denn so ein bisschen daran erinnern, ob man und wie man in der Jägerschaft darüber gesprochen hat?
Oh ja, eine Katastrophe, oder? Also ich denke, der, was der da gemacht hat, da kann man ja überhaupt kein Verständnis dafür haben. Wenn ich das richtig sehe, oder im Nachhinein kann man vielleicht sagen, warum ist einem das nicht vorher vielleicht aufgefallen? Also ich glaube, das muss ich jetzt aber sagen, ich glaube, wir haben also auch Abfälle, wenn Rehe geschossen werden, dann wurden ja die Köpfe abgeschnitten von den Wilderern. Das ist bekannt, dass Wilderer das gern machen. Die schneiden dann den Kopf ab und schmeißen ihn irgendwo in den Wald. Und wir haben dann auch mal Köpfe gefunden.
Köpfe? Rehköpfe?
Also der war offensichtlich auch in meinem Revier damals, im Nachbarrevier. Der hatte auch, glaube ich, aber das müssten Sie Saarforst fragen, das wissen die genauer, die kennen mich ja auch. Der hatte auch ein Nachbarrevier von Saarforst gepachtet von mir.
Also das heißt nur, dass wir es richtig verstehen. Bei Ihnen im Revier haben Sie solche Rehköpfe gefunden und dann auch gedacht, oh Mist, hier ist ein Wilderer bei mir unterwegs, in meinem gepachteten Revier.
Ja gut, Sie können es ja nicht beweisen. Also es kann ja auch ein Jäger die Köpfe abschneiden und hinschmeißen. Wir haben das auf jeden Fall damals auch Saarforst gemeldet. Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Kann ich Ihnen nicht sagen.
Wir haben auch Bilder davon hier. Und ehrlich gesagt, ist es super schwer zu erkennen, wie viele Rehköpfe da jetzt am Ende liegen, weil es einfach so ein bisschen, ja, komisch aussieht, wie das da alles zusammen liegt. 8 Stück zählen wir beide jetzt. Aber wir erkennen auf jeden Fall schwarze Augen, die so richtig gruselig stark gucken, die da einfach rumliegen, komplett ohne Körper.
Ja, und dazwischen hier an der Stelle sieht man auch Gedärme und Innereien. Ja. Und wir haben auch gehört in Gesprächen, die wir geführt haben, dass das unfassbar gestunken haben muss. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Lukas, aber wenn man die Fotos sieht, man kann es sich vorstellen.
Wir haben mit 3 Menschen gesprochen, die uns von diesen Rehköpfen erzählt haben. Alle 3 gehen davon aus, dass Andreas S. die Rehköpfe dort abgelegt hat. Es war in der Nähe seines früheren Pirschbezirks. Auch da, wo sein eigener Pirschbezirk war. Er kannte sich dort also aus. Und einige haben das Ganze, also diese Köpfe dorthin zu legen, als Drohung verstanden. Dass man so jemanden wie Andreas S. nicht einfach den Pirschbezirk wegnimmt. Beweisen können die, mit denen wir da gesprochen haben, es nicht. Die Behörden haben tatsächlich auch damals ermittelt. Weil es am Ende aber keinen hinreichenden Tatverdacht gegeben hat, wurde das Ermittlungsverfahren ohne Ergebnis eingestellt.
Und das ist nicht das erste Mal, dass Andreas S. in Verdacht steht und ein Verfahren eingestellt wird. Am Anfang dieser Folge haben wir euch ja von Sebastian Pöhler erzählt. Der Jäger, der Andreas S. mutmaßlich beim Wildern erwischt hatte und den Andreas S. versucht haben soll zu überfahren. Auch hier hat es erstmal nur ein Ermittlungsverfahren gegeben, das aber dann auch wegen eines nicht hinreichenden Tatverdachts erstmal wieder eingestellt wurde. Es hat Jahre gedauert, bis 2022, bis sich die Staatsanwaltschaft dann entschieden hat, doch ein Verfahren auf den Weg zu bringen, das ja wiederum mit dem Polizistenmord eingestellt worden ist.
Ja, und ihr denkt jetzt vielleicht, es hat da doch schon mal eine Verurteilung gegeben, wegen fahrlässiger Körperverletzung. Ihr erinnert euch an diesen Jagdunfall in der letzten Folge mit der Hasenjagd. Und dann noch zwei Ermittlungsverfahren, die wegen keinem hinreichenden Tatverdacht eingestellt wurden. Ja, dreimal in den Akten der Staatsanwaltschaft landen. Das hört sich so ein bisschen an, als sollte man da nochmal genauer hinschauen.
Was aber, wenn wir euch jetzt sagen, dass es gar nicht nur drei Fälle gegeben hat, in denen Andreas S. offenbar vorgekommen ist, sondern 17?
Nächstes Mal bei Im Fall Kusel.
Jasmin und Alexander werden schmerzlich vermisst.
Es ist auch die Geschichte eines Täters, der schon vor dem Polizistenmord immer wieder aufgefallen ist, auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft.
Ja, da musste ich mich erst setzen. Der Rest vom Tag, kann man sagen, ja, ist irgendwie abgelaufen wie im Film.
Wir haben jetzt mehrere Monate recherchiert und auch wenn wir euch den Großteil dieser Recherche ja jetzt in diesem Podcast erzählen, es gibt da noch ein paar Sachen, da würden wir ehrlich gesagt noch gerne ein bisschen näher dran kommen.
Deshalb, wenn ihr noch einen Hinweis habt, einen Kontakt oder selbst eine Geschichte erlebt habt, die uns näher an den Fall Kusel bringt, dann meldet euch bei uns.
Unsere Mailadresse findet ihr in den Shownotes.
Das war Im Fall Kusel. Die letzte Jagd. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks für die ARD.
Recherche Nadine Thielen und Lukas Baumann.
Dramaturgie und Skript Nadine Thielen.
Produktion Annette Mattheis.
Redaktion Simone Mirhashimi.
Cover und Grafik Laura Erbe.
Und wir sind eure Hosts.
Nadine Thielen
und Lukas Baumann.
Danke an alle, die mit uns gesprochen haben und uns bei dieser Recherche unterstützt haben.
Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ARD Sounds App findet ihr aber jetzt schon alle Folgen auf einmal.
Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne Sterne da und empfehlt ihn weiter.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Ja, Krieg, alles wird teurer, Populismus, ist ja wirklich gerade viel los hier bei uns auf der Welt und manches überfordert uns. Vielleicht kommen wir nicht mehr mit und steigen bei Nachrichten auch aus. Aber irgendwie will man ja trotzdem auf dem Laufenden bleiben und verstehen.
Und das gerne so locker, ganz ehrlich und trotzdem aber auch seriös, dass man mitkommen kann. Geht mir genauso. Und wenn ihr das genauso seht, dann ist 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen das Richtige für euch. Die beiden Hosts, sie gucken jeden Morgen besonders eben auf die Themen aus Deutschland, die für euch, ja für uns alle wichtig sind, haben praktische Tipps für die alltäglichen Probleme. Und wenn was Großes und Wichtiges auf der Welt passiert, verpasst ihr das natürlich da auch nicht.
Und das wird jetzt nicht irgendwie staubtrocken rübergetragen, sondern total locker und das in einer Viertelstunde. Die passen super morgens zum Frühstück oder vor der Dusche beim Zähneputzen. 15 Minuten der Tagesschau-Podcast am Morgen. Den Link dazu findet ihr in unseren Shownotes.